Guten Morgen, Freunde. Ich sagte Bruder Neville, ich bin ein bisschen heiser heute Morgen, denn ich komme aus einer Erweckung und ich wollte nicht predigen vor euch, denn ich bin zu heiser. Nur eine kleine Gruppe hier. Ich werde eine kleine Sonntagsschullektion haben und lasse ihn predigen in einer kurzen Weile. Nur eine kleine Lektion aus der Bibel hier etwas, das wir sprechen können, 10 oder 15 Minuten. Vielleicht wird der Herr uns etwas daraus geben. Nun, er ist so schrecklich gut zu uns, so furchtbar gut. Und wir sind müde. Ich war gestern lange auf. Nun, viele Anrufe kamen, seitdem ich kam. Und ich habe gesehen, mein kleiner Junge hatte eine Handvoll Glasperlen und er aß, kaute sie, das Glas und schluckte es. Es war Glas. Und dann haben wir seinen kleinen Mund ausgewaschen. Und ich bin deshalb etwas müde heute Morgen. Dann war ich mit ihm auf, fast den größten Teil der Nacht. Und dann deshalb bin ich heute etwas müde. Und um 12 Uhr muss ich nach Kentucky gehen, denn ich habe dort eine Verabredung. Und dann in der kommenden Woche kommt zu unserer Versammlung. Ich möchte nur ein paar Abende haben des Sprechens, wenn es möglich ist. Ich habe keine Erkältung, aber ich habe so viel gepredigt. Meine Stimme ist weg, seht ihr, 4 Monate hintereinander. Danach gehe ich nach Kanada, dann zurück zu den gewöhnlichen Versammlungen und nach Übersee. Nun, während ich dort saß und sprach mit Leo und Jean für ein paar Minuten, ich dachte an eine Schriftstelle, die wir lesen könnten heute Morgen. Nun, ich wollte einfach eigentlich nur dort sitzen, ich war so müde. Aber dann dachte ich, das würde nicht richtig aussehen, wenn ich dort hinten im Raum sitzen bleibe und die Versammlung hier draußen. Nun, vielleicht würde der Herr nicht nach hier hinten kommen und ich wollte hervorkommen, dort draußen, dort, wo er ist, wo er war. Und ich glaube, ich sehe einen der Gründe, der es mich hierher gebracht hat. Heute Morgen ist Bruder Littlefield ist hier. Er wollte mich sehen nach der Versammlung. Und Bruder Littlefield ist von Tennessee, wo wir eine große Versammlung vor kurzem hatten in der Aula der Hochschule. Ich kann den Namen der Stadt nicht nennen. Wo ist das? Cleveland, Tennessee, Bruder Littlefield. Und wir hatten so eine wunderbare Zeit dort. Er kam hier durch, um guten Tag zu sagen. Und ich sagte ihm, sei dort in der Versammlung. Und wir gehen woanders hin heute Morgen. Ein paar Freunde wollen, dass ich besuche, nicht zum Predigen, sondern besuchen. Und ich habe es ihnen versprochen. Und dann war Bruder Littlefield hier und Dr. Beelen. Und ich wollte nur vorbeikommen und sie heute Morgen sehen. Und das ist der Grund, warum ich hier reingeschaut habe. Dort im Buch der Korinther, im 10. Kapitel, die ersten 4 oder 5 Verse, lasst uns darüber nachdenken, bevor die Brüder predigen. Lasst uns die Häupter zuerst beugen. Gesegneter himmlischer Vater, es ist wahrhaftig mit dankbarem Herzen, dass wir uns demütig vor dir heute Morgen beugen, um dir zu danken für die guten Dinge des Lebens. Und wir erkennen, dass das Leben selbst nur ein einziger großer Kampf ist. Wenn es nicht von einer Richtung kommt, dann von der anderen. Aber eines herrlichen Tages wird der Kampf vorbei sein und wir werden Jesus sehen, nachdem wir Ausschau gehalten haben, seitdem wir ihn geliebt haben und mit ihm bekannt wurden und ihm verbunden sind. Wir sind so dankbar zu wissen, dass eines Tages werden wir ihn sehen. Nun, heute, während wir uns gesetzt haben unter die alte Eiche, so wie es war, als Trost wie Abraham, er saß dort und wartete und Gott und 2 Engel kamen und sprachen zu ihm. Und wir erwarten einfach, dass du zu uns kommst heute Morgen und zu unseren Herzen sprichst durch dein Wort, Herr, während wir Gemeinschaft darum haben. Segne unseren geliebten Pastor, Herr. Wir beten, dass du ihm Kraft und Mut geben wirst. Und wir beten, dass du diese kleine Gemeinde segnen wirst, die Diakone und alle, die sich hier mit der Sache befassen, all die kommen. Und nicht nur hier, sondern auch an anderen Plätzen in deiner universellen Gemeinde. neuen Gemeinde. Segne unsere Brüder, die zu Besuch sind mit uns heute Morgen in dem Gottesdienst. Wir beten, dass du mit ihnen bist und sie erhalten wirst. Vergib uns unsere Sünden und sprich zu uns durch dein Wort. Dies bitten wir in Christi Namen. Amen. Nun, wenn ich mich nicht irre, sitzt Bruder Coates hier heute Morgen. Ich habe für ihn gebetet vor ein paar Abenden dort im Veteranenhospital. Er hatte Krebs. Wir sind froh, dich hier heute Morgen zu sehen, Bruder und Schwester Coates. Nun, im Korinther, im 10. Kapitel, dieses Buch der Korinther ist ein Buch der Korrektur. Wir sollten das Buch der Korinther nehmen. Es ist die einzige Gemeinde in dem gesamten Neuen Testament, wo scheinbar die Führer so große Schwierigkeiten hatten. Aber die Korinther waren immer in Schwierigkeiten. Paulus, als er unter sie kam, einer hatte eine Zunge, einer einen Psalm, einer ein Gefühl, einer ein Empfinden. Er hatte immer Schwierigkeiten mit den Korinthern, sie in der Ordnung zu behalten. Wenn ihr bemerkt, er konnte den Korinthern keine tiefen Dinge lehren. Sie waren einfach wie Babys gemacht. Er konnte nicht in die großen Tiefen gehen. Die Botschaft, wie er es tat mit den Ephesern oder den Römern, und ihnen die tiefen Dinge lehren, denn sie waren nicht in der Lage, es anzunehmen. Sie haben sich zu sehr auf kleine Gefühle und solche Dinge verlassen. Preis dem Herrn, ich habe eine Offenbarung, ich hatte eine Offenbarung, kam zu mir, ich hatte einen Psalm, ich hatte eine Weissagung. Paulus sagte, all diese Dinge werden versagen, jede von ihnen. Man muss ihnen nicht so sehr vertrauen. Aber was er versucht, dieser Gemeinde zu bringen, war dieser Anker. Dort, wo wir einen Anker in Christus haben, wo wir uns nicht mehr auf Gefühle verlassen, wo wir nicht mehr uns auf Offenbarung verlassen, wir vertrauen nicht mehr auf diese Dinge, sondern wir vertrauen nur Christo. Es ist durch Glauben, dass wir hinausziehen. Seht, Paulus konnte die Epheser hier lehren, wie die Grundlage der Welt, dass sie vorherbestimmt waren zur Einsetzung in die als Söhne Gottes. Die Korinther wussten nichts darüber. Sie mussten ein kleines Gefühl haben, etwas, eine Empfindung. Und darauf haben sie sich verlassen. Er konnte ihnen die tiefe Dinge nicht lehren. So glaube ich, es ist groß, wenn ihr ein Volk habt, dem ihr tiefe Dinge lehren könnt. Und der Heilige Geist kann diese großen Wahrheiten festmachen und sie in den Herzen der Menschen verankern. Sie wissen, wo sie stehen, Gefühl oder kein Gefühl, Weissagen oder keine Weissagung, was immer es sein mag. Denk daran, ich versuche nicht zu sagen, dass Gott nicht offenbart. Ich versuche hier nicht zu sagen, dass Gott nicht durch Weissagung und solche Dinge verhandelt, aber wir verlassen uns darauf nicht, sondern wir haben einen tieferen Anker als dieses. Denn er sagt, wo immer Weissagung ist, wird sie versagen, die Zungen werden aufhören. All diese Gefühle oder Empfindungen, die die Korinther hatten, nicht eine von ihnen war der Beweis, dass sie gerettet waren. Nicht eine war ein Beweis, dass sie gerettet waren. Nun, wenn ihr preisen könntet, weissagen könntet, wenn ihr Weisheit hättet, Erkenntnis, wenn ihr Zungen sprechen könnt und auslegen, Weisheit, Erkenntnis, nichts daran bedeutet, ihr seid gerettet, nicht einer, jeder von ihnen. Ihr könntet jeder einzelne von ihnen haben, sagt Paulus in 1. Korinther 13, und verloren sein. Ich bin nichts. Aber wenn du Liebe hast, einen Anker, heute Morgen, vor eine Stunde bevor meine Frau aufwachte, war ich aufgewacht und der Herr offenbarte mir etwas Großes, wie Gott die Gemeinde zusammen verbindet durch das Band der Liebe, wie es sein muss. Es gibt keinen anderen Weg, dass ein Mensch je gerettet werden kann, ohne wiedergeboren zu sein. So Gott will, möchte ich darüber predigen in der kommenden Woche. und dass es sich verwirklicht in meinem Herzen. Vielleicht wird der Herr mir darüber eine Botschaft geben. Nun, diese Botschaft heute Morgen, wie sie hier in mein Herz kam, ist eine Botschaft der Warnung. Und vielleicht, wenn wir diese Warnung den Menschen bringen könnten, so wie Paulus die Korinther warnte, wenn wir diese Warnung den Menschen bringen können, wissen, dass wir vor einer Erweckung stehen und eine Zeit der Prüfung, wo wir geprüft werden müssen. Paulus sagte noch weiter, Brüder, ich möchte, dass ihr nicht unwissend seid, wie all unsere Väter waren unter der Wolke und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer. Und nun, er gibt ihnen ein Verständnis, als Gott Israel herausbrachte aus der Wildnis, in die Wildnis, um ihm zu dienen, dann nahm er sie zum verheißenen Land. Und er zeigte ihnen ein Beispiel, dass wir aus allen materiellen Dingen herausgebracht wurden, all den Ritualen und Ordnungen. Es war genauso mit ihnen. Und wir finden heraus ein bisschen weiter in der Lektion, dass für viele von ihnen wurden überwunden, denn sie konnten alle Rituale halten, die Ordnungen, alles, was Gott verlangte, aber ihr Herz war immer noch nicht mit Gott in Ordnung. Nun, wir können so viele Dinge tun. Wir können das Abendmahl einnehmen. Wir können getauft werden. Wir können zur Gemeinde kommen, unseren Namen im Buch haben oder einfach nur respektvoll und andächtig, wie wir sein können und trotzdem verloren sein. Dies ist eine ernsthafte Warnung. Wir können einfach frohlocken, wenn der Geist fällt und in einer Versammlung, wo das Wort gepredigt wird und unsere Seelen würden sich erfreuen am Wort, immer noch verloren sein. Denn der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Derselbe Regen, der verursacht, dass der Weizen wächst, wird auch das Unkraut wachsen lassen. Es ist die Natur des Produktes, die Eigenschaft. Es ist die Eigenschaft, die uns sagt, wer wir sind. Deshalb, es ist die Natur, die in uns ist, die uns sagt, wer wir sind. Seht ihr? Nun, wir können so religiös sein, dass wir selbst die Hände am Sonntag nicht bewegen, etwas zu tun. Wir mögen noch nicht mal mit unserer Nadel was an die Kleidung annehmen am Sonntag. Wir mögen noch nicht mal es richtig finden, unsere Speise am Sonntag zu kaufen. Wir können so religiös und so fromm sein, aber wenn wir nicht sprichwörtlich geboren, wiederum geboren wurden durch den Geist Gottes, dann sind wir, beten wir vergeblich an. Nun, das ist sehr scharf und wir wollen es wirklich herausfinden und wir die Wahrheit erkennen. Denkt daran, denn wir werden niemals eine zweite Gelegenheit bekommen. Es gibt es nur einmal und deshalb sollt ihr wirklich sicher sein. Nun, seht, ich will nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid. Nun, was sagt diese Korinther, was sagt er zu ihnen an erster Stadt? Sie haben ihre ewige Bestimmung auf ein Gefühl gegründet. Paulus sagte, wenn ich unter euch komme, einer hat dies, einer hat das. Er sagte, nun, das ist alles in Ordnung, wir haben nichts dagegen, aber es ist nicht, worüber wir sprechen. Seht ihr, das ist es nicht. Ich erinnere mich daran, als ich zum ersten Mal bekehrt wurde und ich sah das Wirken des Geistes und wie einige dieses imitieren könnten, den wahren, echten Heiligen Geist in einer solchen Weise. Nun, es wäre fast unmöglich zu sagen, was richtig und verkehrt wäre. Und ich sah einen Mann und ich wusste, und durch die Unterscheidung, ich wusste, der Mann lebte mit dem Weib eines anderen Mannes. Und hier stand er, sprach in Zungen, legte aus und alles und gab Botschaften. Und ich kam zu dem anderen Mann, sprach zu ihm für ein paar Momente und er war ein wahrer, echter Christ. Und ich dachte, wie kann dieser Geist, derselbe Geist, dort, wo ich war, das war, wo ich zuerst Pfingsten sah, es war an Mishawaka, Indiana. Nun, und ich kann es euch sagen, ganz bestimmt, ich dachte die ersten paar Stunden, die ich da war, ich wäre unter Engel gewesen. Und die paar Stunden später dachte ich, ich wäre unter Dämonen, als ich diese zwei Männer sah. Einer gab die Botschaft, einer legte aus. Ich hatte nie Zungenreden, diese Dinge vorgehört. Ich beobachtete diese Geister, wie sie sich bewegten. Oh, ich dachte, das große tausendjährige Reich hat begonnen. Und dann, als ich die Gelegenheit hatte, draußen mit einem zu ihnen zu sprechen. Ich konnte sagen, wovon er gemacht war. Da war einer so boshaft, wie er nur sein konnte. Und dann habe ich sie wieder beobachtet. Oh, ich dachte, bring mich von hier weg. Ich kann das nicht verstehen. Und ich sah, diese Dinge waren in der Bibel. Aber hier war einer, der nicht den Geist Gottes hatte und der andere hatte den Geist Gottes. Dann war ich völlig verwirrt und ich ließ die ganze Sache fahren. Und Jahre später, nachdem die Flut vorüber war, ich ging die Straße hinauf, ging nach Greens Mill. Mr. Eisler, der Senator des Staates, kam, kommt hier zur Gemeinde und er traf mich auf der Straße und er legte seinen Arm um mich und er sagte, Billy, was bedeutet Christus dir jetzt? Mein Vater war tot, mein Bruder war tot, meine Frau war gegangen, mein Baby war gegangen. Er sagt, was bedeutet er jetzt? Ich sagte, Mr. Eisler, er bedeutet mir mehr als das Leben. Ich sagte, etwas ist in mir geschehen. Vor ein paar Jahren kam Christus in mein Herz. Es wurde einfach mehr in mir als ich selber, etwas, das geschehen ist. Es war nicht, weil ich religiös war. Es war einfach etwas, das Gottes Gnade für mich tat. Und ich sagte, auch wenn er mich erschlagen würde, ich vertraue ihm genauso. Wenn ich in der Hölle wäre und in der Hölle würde es so etwas wie Liebe geben, dann würde ich ihn immer noch lieben. Das ist alles. Das etwas hier drin, er hat recht. Ich verdiene jede Bestrafung, die ich je bekam. Und du tust das Gleiche. Aber es ist dieser Anker, etwas, das der Anker der Liebe Gottes, die das menschliche Herz hält. Und alle anderen Dinge werden nebensächlich. Ich saß dort auf einem Baumstumpf und ich betete über was anderes. Und meine Bibel öffnete sich und ich las dort im Hebräer, dem 6. Kapitel, und ich las, wie das es unmöglich ist für diese, die einmal erleuchtet waren, teilhaftig geworden des Heiligen Geistes, dass sie wiederum abfallen und sich dann wieder zur Buße erneuern. Denn der Regen kommt auf die Erde, um es zu bewässern. Welches ist nützlich, dass sie bereitet wird? Aber das, was ist nahe dem Fluch, ist Dornen und Disteln, welche nahe da sind, verworfen zu werden, muss verbrannt werden. Und der Heilige Geist sprach darüber zu mir. Was ist dieses? Und ich las es wieder und dann kam eine Vision und ich sah, wie die Welt sich vor mir drehte und die Erde war aufgepflügt oder die Erdscholle mit Furchen durchzogen, wie als ob gepflügt worden wäre und es war bereit zu pflanzen. Und dort ging ein Mann in weiß gekleidet und er säte einen Samen. Und nachdem er hinweggegangen war über die Biegung der Erde, kam ein anderer Mann in schwarz gekleidet und er säte den Samen hinter sich. Und als der Samen des guten Mannes hervorkam, war es Weizen. Und der schlechte, der schwarze Mann säte den Samen, als er hervorkam und war in schwarz gekleidet. Und es kam hervor und es war Unkraut. Nun, eines war im Gegensatz zu dem anderen. Und dann kam eine große Trockenheit in der Vision. Und der kleine Weizen beugte sein Haupt. Er war durstig nach Trinken. Und das Unkraut beugte sein Haupt. Es war durstig. Und eine große Wolke kam. Der Regen kam herab. Und der kleine Weizen erhob sich und fing an zu schreien. Preis den Herrn, preis den Herrn. Ich bin so froh, dass wir das Wasser haben. Und das Unkraut erhob sich und fing an anzuschreien, preis dem Herrn, preis dem Herrn durch dasselbe Wasser, dann verstand ich es. Seht ihr, da ist es, der Heilige Geist wird fallen, aber an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt der Herr Jesus. Nicht bei der Reaktion des Wirkung des Geistes, ob er die Kranken heilt, ob er in Zungen spricht, im Geiste singt, ob wir frohlocken, diese oder andere Weise. Sie können das alles tun und immer noch verloren sein, aber es ist das Leben in euch, eine Erfahrung der Wiedergeburt. Nun, Paulus versuchte dies den Korinthern zu bringen. Noch mehr, Brüder, ich will nicht, dass ihr Unwissenheit seid, wie unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer zogen und getauft wurden durch Mose. Und jeder von ihnen ging in die Wüste hinein. Jesus sagt, nicht alle, die sagen, Herr, Herr, werden eintreten, aber der, der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Es ist nicht, was ihr sagt, ihr könnt das Evangelium predigen, noch verloren sein. Bestimmt, dies ist nicht das Zeugs für kleine Kinder. Dies ist absolut, es ist vollkommen tief. Und Christentum ist nicht so ein bisschen, wir Heiligen, wir gehen zur Gemeinde. Ich weiß, es ist meine Pflicht, das ist kein Christentum. Bruder, Christentum ist nicht, es ist etwas, das Gott getan hat. Gott hat dich in Christo erwählt und dich als Liebesgabe Christo dargestellt. Es ist Gottes Berufung und Erwählung. Und wenn wir die Gelegenheit haben, diese Art von Person zu werden und uns dann umwenden und den kleinen, der alten Dingen der Welt nachlaufen, nun hör zu, während wir weitergehen. Und sie aßen alle das gleiche geistliche Manna. Habt ihr diesen dritten Vers gehört? Sie haben alle einerlei geistliche Speise gegessen. Wovon spricht er? Von den gewöhnlichen Ritualen der Gemeinde. Menschen kommen zur Gemeinde und sagen, wovon spricht er? Er spricht von den Ordnungen der Gemeinde. Menschen kommen zur Gemeinde, sagen, sie haben Buße getan, werden auf Christus getauft, nehmen den Namen des Herrn Jesus an. Das haben sie in der Wildnis auch getan. Paulus sagte das, das ist, was die Korinther getan hatten. Sie kamen, wurden auf Christus getauft. Sie haben Christus äußerlich angezogen, pflichtgemäß, und hatten ihn angezogen. Intellektuell hatten sie ihn angenommen. Aber, Bruder, es ist viel mehr als Intellektualität. Es geht darüber hinaus. Es benötigt eine wahrhaftige Geburt. Nicht nur eine geistliche Vorstellung oder Konzept, eine emotionale Bearbeitung, aber eine Geburt, eine Erfahrung, etwas, das tief hineingeht in dein Herz und dein innerstes Wesen verändert und das dich Dinge tun lässt, die du früher nicht getan hättest, in anderen Worten. Es macht, dass du die liebst, die nicht liebbar sind. Es macht dich, dass du anders handelst, als du je gedacht hättest, dass du handeln würdest. Und wenn eine Situation entsteht, dann ist es dein Anker. Du brauchst dich nicht fragen, werde ich es schaffen? Oh nein, es ist nicht, ob ich es schaffe, es ist bereits für mich getan. Christus in mir hat es selber geschaffen. Und ich vertraue alleine auf seinen Anker. Was für eine wunderbare Sache, bemerkt. Alle haben das Abendmahl eingenommen. Das Leben, das da drin war, wir kennen, es war ein natürlicher Prozess. Es war wie eine Zuckerglasur, die vom Himmel herab regnete. Es waren kleine Waffeln mit Honig darauf. Die Waffel war nur wie ein kleines Keks und der Honig war darüber. Und sie wurden alle dessen teilhaftig. Jeder von ihnen ging durch das Rote Meer, wurde getauft durch die Wolke und durch das Meer auf Mose. und folgte seinen Anweisungen. Sie waren alle auf ihn getauft. Sie waren Nachfolger, wie wir es heute sind, geführt durch den Heiligen Geist, der große Lehrer der christlichen Gemeinde. Wir sind alle geführt durch die Wassertaufe. Und er sagte, sie haben alle dasselbe Manna gegessen. Was tat es? Das Manna fiel auf Korah und für seine Gruppe, so wie es tat für Moses und Kaleb und Josua. Sie waren alle zusammengemischt, alle teilhaftig der Taufe, alle teilhaftig der Gemeinschaft, alle teilhaftig des Bekenntnisses und alle teilhaftig des Abendmahls.
Now all partakers of the communion.
Versteht ihr dieses? Schaut euch diese ernsthafte Warnung an. Und ihr Menschen dieser Versammlung, lasst dies tief hineinsinken. Denkt daran, eure ewige Bestimmung hängt davon ab. Lasst dies nicht nur wie ein kleines bisschen flattern vorbeigehen an euch oder etwas in dieser Art. Dies ist etwas, zu dem wir mit Respekt kommen müssen. Es ist etwas, das bedeutet, ob wir hiernach leben werden oder nicht. Sie wurden alle getauft auf Mose durch das Rote Meer. Sie folgten allen denselben Geisteswesen der Wolke und der Feuersäule. Sie wurden alle geführt durch denselben Engel. Sie kamen herab durch den gleichen Pastor. Sie waren alle getauft im Meer. Sie aßen alle das gleiche Manna. Und dieses Manna war Christus. Christus kam herab. Das Manna kam herab jeden Abend vom Himmel und verdarb hier, um die Menschen durchzubringen während dieser Reise. Und Christus kam vom Himmel, gab sein Leben, damit wer immer an ihn glauben würde, nicht vergeht, sondern ewiges Leben haben. Christus kam herab und wurde unser Manna. Sie aßen von denselben geistlichen Segnungen. Deshalb kann der Heilige Geist direkt hier auf seinem Volk fallen und beides Christen, lauwarme, Halbgläubige, Grenzliniengläubige, werden alle genauso essen. Aber das bedeutet es noch nicht. Oh, ich wünschte, ich hätte Worte. Ich wünschte, ich könnte dies tief hineintreiben und versenken in dem Herzen jeder Person hier, um zu sehen, was für eine tiefe Sache es ist. Es ist nichts, um damit zu spielen. Es ist nicht, um einfach nur zur Gemeinde zu gehen. Hört zu, sie aßen alle das gleiche geistliche Manna. Denkt darüber nach, geistliches Manna. Oh, du sagst, ich bin gerettet. Halleluja, ich habe im Geist gepriesen. Ich habe dies Gefühl, aber das hat nichts damit zu tun. Seht, wie wir unsere ewige Bestimmung auf ein Gefühl gründen. Könnt ihr sehen, diesen Tag, in dem wir jetzt leben, wie die Menschen ihren Bestimmungsort auf ein kleines Gefühl gründen? Du sagst, ich habe es, denn ich habe die Kraft durch mich gefühlt, ich tat dies. Das mag alles genau die Wahrheit sein und du bist immer noch verloren. Oh, wenn ich nur einen Moment hier hätte. Lasst uns 1. Korinther 13 aufschlagen für einen Moment und hören, was Paulus darüber zu sagen hat. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Hört auf diesen Apostel zu, dem strikten Apostel, hört auf diesen strikten alten Apostel, wie er es dieser empfindsamen oder Empfindungsgemeinde hineintreibt, die ihre Hoffnung auf ein Gefühl gründen. Nun, dies ist Sonntagsschule, dies ist der Platz der Korrektur, dies ist der Platz der Belehrung. Und wehe dem Menschen, der auf dem Podium steht und irreführt. Bruder, es ist die Zeit, dass wir Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen. Das stimmt. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts Nutze. Seht all deine guten Werke, deine guten Taten, all die geistlichen Dinge, die du hast, all die Gaben, die du hast, all die Empfindungen, die du hast, all die Freude, die du hast, all der Frieden, die du hast, hat überhaupt nichts damit zu tun. Denk darüber nur einen Moment und denk an die Gemeinden heute, unsere großen Gemeinden, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten, konfessionell sie glauben oder denken, weil sie gesagt haben, ich glaube und ich kam hinein und habe meinen Namen in das Buch geschrieben, damit ist es erledigt. Oh, wie weit sind sie davon entfernt? Die Pfingstler denken, weil sie eine kleine Empfindung hatten, weil sie gut fühlten, in Zungen sprachen, ein bisschen Blut an den Händen, ein bisschen Öl auf dem Gesicht, an dem Angesicht oder etwas, dann sagen sie, wir haben es. Oh, es ist 10 Millionen Meilen davon entfernt. Versteht ihr dieses? Seht, wie der Teufel, der Gott dieser Welt, hat die Augen dieser verblendet und sie leben einfach weiter wie vorher. Hört zu, auch wenn ich all meine Güter gebe, die Armen zu speisen, wenn ich mein Leib gebe, verbrannt zu werden und ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Schaut, all die Gaben, all die guten Dinge. Ich habe die Armen gespeist, ich habe ein gutes Herz, ich tue dies, ich gehe zur Gemeinde, ich spreche mit Zungen, ich weissage, ich heile die Kranken, ich predige das Evangelium, ich tue diese Dinge. Paulus sagt, ich bin immer noch nichts. Oh, all diese Dinge können fleischlich nachgeahmt werden. Was sagt er jetzt? Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre. Liebe, was ist Liebe? Es ist Gott. Wie kommt Gott zu dir? Durch Geburt. Seht, sie waren alle durch Mose getauft, sie aßen alle von dem Mahl, von dem Brot. Sie hatten alle das gleiche geistliche Manna, das von Gott kam. Jeder von ihnen aß die gleiche Sache. Und heute stehen wir herum, hören das Wort, frohlocken darüber, nehmen das Manna und essen es und sagen, Halleluja, das ist gut, oh, ich schätze das. Ich wurde getauft in der Gemeinde, ich kann hier machen, das zu meinem Bekenntnis, habe mein Namensbuch geschrieben, ich bin ein eingeschriebenes Mitglied, all das ist völlig vergeblich. Wenn dort nicht etwas ist, das Gott getan hat, wenn es die Dinge sind, die du, das sind die Dinge, die du getan hast, das sind die Dinge, die der Glaube hervorgebracht hat, aber es sei denn, dass Gott etwas in dir getan hat, um zu dieser neuen Geburt, ein Moment jetzt. Nun, der vierte Vers, und sie haben alle vom Geist derselben geistlichen Felsen getrunken, denn der geistliche Fels, der mitfolgte, und dieser Fels war Christus. Sie haben alle vom Felsen getrunken, von der Quelle getrunken. Sie haben sich frohlockt. Und was bedeutet das? Der Weizen und das Unkraut haben beide frohlockt, als sie dieses geistige Wasser bekamen. Wir gehen zur Gemeinde, wir klatschen die Hände mit dem Rest, wir preisen wie der Rest, wir springen hoch und runter wie der Rest, wir preisen Gott wie der Rest, wir weissagen wie der Rest von ihnen, wir sprechen in Zungen wie die anderen, wir beten für die Kranken wie die anderen. Aber er sagte, hört, wenn wir weiter fortfahren, Ich möchte hier einen Moment anhalten bei der Stelle: dieser Fels war Christus. Der Fels war Christus. Es war dort in sichtbarer Form, wie es heute in geistlicher Form ist. Das Manna, das Essen, die Speise, das Wort, das von Gott aus dem Himmel kam. Christus ist das Wort Gottes und wir essen das Wort. Seht ihr, wir sitzen hier in der Botschaft heute Morgen, wir hören, unsere Seelen strecken sich aus, ergreifen das Wort, wir leben durch das Wort. Er sagte, sie aßen alle das gleiche geistliche Manna und sie tranken alle tranken von demselben geistlichen Felsen und dieser Fels war Christus. Denkt darüber nach. Aber wessen wird er hier ein Ende setzen? Er warnt diese Korinther, seid vorsichtig, was er tut. Wenn ich unter euch komme, hat einer im Psalm, einer in Zungenrede, einer dies oder das, einer eine Weissagung, einer tut dieses, einer tut jenes. Seid vorsichtig, gründet euren Glauben nicht darauf. Diese Dinge sind in Ordnung. Sie haben ihren Platz in der Gemeinde, aber gründet eure Rettung niemals auf dieses. Wenn dein Leben nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann ist es Zeit, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Nun, dieser Felsen, dieser Felsen war der Fels, der in der Wüste war. Ich möchte, dass sie bemerkt, als Gott Moses rief und ihn nach Ägypten sandte, um die Kinder Israel unter dem Joch des Pharaos zu erlösen. Er sagte, was ist dies in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und er nahm den Stab und warf ihn auf den Boden und er wurde zur Schlange. Und Moses flüchtete, dann hob er es hoch und es wurde wieder der Stab in seiner Hand. Und dieser Stab, als er nach Ägypten kam, er hat ihn über Ägypten gehalten und die Fliegen kamen. Und er hat ihn wiederum vorausgestreckt und Plagen fielen. Es war Gottes Gericht. Und Gottes Gericht war in dem Hinausstrecken des Stabes. Und bemerkt, bevor dieser Stab wirklich angewandt werden konnte, hat Moses seine Hand in seinen Busen gelegt und sie wurde Lepra. Wie jeder Mann ist von Anfang an ein Sünder durch Natur. Da gibt es keinen Weg, dem zu entkommen. Ihr seid in Sünden geboren, in Sündhaftigkeit geformt, kommt zu der Welt mit Lügen auf den Lippen. Ihr mögt geweiht worden sein, einmal da in der Gemeinde eurer Mutter. Du magst besprengt worden sein, dies oder das, aber du bist ein Sünder von Anfang an. Dann gibt es dort etwas anderes. Gott sagte, tu die Hand zurück in deinem Busen. Dort über sein Herz legt er die Hand wiederum, gemäß dem Auftrag, den Gott ihm gab. Zuerst kam seine Hand hervor mit Lepra. Du wurdest hervorgebracht durch Gott zuerst als Sünder, nicht durch deine Wahl, sondern durch die Natur. Dann gehst du wiederum zurück und wenn er dann hervorkam, war die Hand rein und vollkommen. Das zeigt seine Hand und das war, um zu zeigen, dass diese Hand, bevor sie den Gerichtsstab wedeln konnte oder schwingen konnte, musste sie eine gereinigte Hand sein, bevor sie ihn schwingen konnte. Und jeder Prediger, jeder Lehrer, ich habe heute Morgen etwas gehört, das hat mir das Blut gefrieren lassen, als ich das Radio anschaltete heute Morgen. Nun, keine Verachtung, wenn ihr jemand ist, der mit der Person verwandt ist. Ich will euch nicht verletzen, aber es ist Zeit. Und Gott hilft mir, immer Christ genug zu sein, um so das, was schwarz ist, schwarz zu nennen und weiß, weiß zu nennen, ehrlich zu sein. Ich hörte jemand singen und sagen, ich habe mein erstes Testament und habe es angeschaltet und las und fuhr weiter fort und las eine Schriftstelle und predigte aus dem ersten Psalm. Gesegnet ist der Mann, der nicht sitzt mit den Spöttern und mit den Sündern wandelt. Wisst ihr, wer das war? Dieser Rock'n'Roll-Kerl Jimmy Osborne. Und der predigt dir das Evangelium am Radio. Oh Bruder, wenn es jemals eine Schande gibt, wenn je eine Person gibt, die nichts damit zu tun hat, sich in dem Wort des lebendigen Gottes zu bewegen. Eine solche Person hat kein Recht, sich in das Geschäft des Wortes des lebendigen Gottes hineinzubewegen. Aber nun, ihr nehmt diesen Kerl dort von dem Scheunentanz in dem Refno Valley und in der ganzen Nacht tanzen sie herum, klatschen in die Hände und fahren fort mit dieser alten Party und am nächsten Morgen verändert er seine, dreht er seine Stimme um und dann spricht er wie ein Christ. Oh, das ist vulgär und Schmutz im Angesicht Gottes. Die Hand, die den Gerichtsstab schwenkt, muss gereinigt werden durch die Kraft und die Auferstehung Christi. Er hat kein Recht, das Wort Gottes zu nehmen. Viele Prediger versuchen, Elvis Presley zu rechtfertigen, der doch nichts anderes ist in dieser Welt als ein moderner Judas Iskariot. Judas Iskariot bekam 30 Silberstücke, Elvis Presley bekam $1 Million und eine Flotte von Cadillacs, als er sich verkauft hat. Er war ein Pfingstgläubiger, hat sein Geburtsrecht verkauft und wurde Rock'n'Roll und es ist vom Teufel inspiriert. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, nein, ein moderner Judas Iskariot und selbst die Prediger versuchen, solch eine Art aufzubauen. Und Elvis Presley sagt, ja, ich vertraue Gott in all meinem Erfolg. Wie könnte ein lebendiger, heiliger Gott jemals der Vulgarität Erfolg verleihen? Und ein von Teufel besessener Dämon, es ist eine teufeldämonische Sache, die absolut eines der größten Hindernisse war, die die Nation je gesehen hat, ist ein Kerl wie Elvis Presley, der Millionen von Seelen in die Hölle sendet durch seinen alten, schmutzigen Rock'n'Roll-Zeugs. Bestimmt, ich habe dafür keine Entschuldigung. Wenn ihr mir glaubt, Gottes Prophet zu sein, dann denkt daran, dort ist ein fleischgewordener Teufel absolut. Und Jimmy Osborne und diese haben nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Und kein einziger Mann, der den Namen Gottes vergeblich im Munde führt und der zu Partys und Tänzen geht mit dem alten Rock'n'Roll und vulgären Zeug und dann kommt er in irgendein Podium und versucht, das Wort Gottes zu bringen. Das ist das Problem mit vielen Kirchen heute. Ihr habt diese alten Boogie-Woogies in den Plätzen. Ein Mädchen kommt dort zur Tanzparty und tut den Rock'n'Roll der ganzen Nacht. Dann kommt sie zum Altar und am nächsten Abend lässt sie ein Special singen. Und ihr Männer nimmt die alten Gitarrenspieler dort in den Plätzen, in den Nachtclubs und dann bringt ihr ihn zum Podium und lasst ihn nach 2 Wochen predigen. Bruder, ich sage euch, hier werden wir das nie tun. Auf keinen Fall. Er muss erst mal studieren und sich als Mann Gottes beweisen, es herausfinden. Wir glauben nicht an dieses Übernacht hineinspringen dieser Art und Weise. Das ist, was die Gemeinde in den heutigen Zustand gebracht hat. Wir brauchen die Wahrheit und das Wort ist die Wahrheit. Das stimmt. Die Hand, die dieser Gerichtsstab schwingt, muss eine reine Hand sein, absolut vollkommen. Die Gerichtshand des Moses wurde gereinigt und dann wurde der Stab hineingelegt und der Stab ging hinab und brachte das Gericht auf Israel und dann in der Wildnis ein schöner Typ. Und ich muss schließen, dieser schöne Typ, dort war der Fels und der Fels war Christus. Und die Menschen gingen zugrunde und starben, weil sie kein Wasser hatten. Und sie haben es verdient. Sie hatten verdient zu sterben, weil sie gemurrt hatten. Sie hatten sich beschwert. Sie waren von Anfang an ungläubig gewesen. Sie waren nichts als intellektuelle Gläubige. Das Übernatürliche war geschehen und eine gemischte Gesellschaft zog aus. Aber ihre Herzen, sie waren nicht von Herzen bekehrt. Da waren nur 3 in der Gruppe, von denen wir wissen, Moses, Aaron und Kaleb. Miriam hat auch ihre Übertretung gezeigt, als sie über Moses lachte, weil er dieses Negermädchen heiratete. Sie sagt, hätte es da nicht andere Mädchen gegeben, um sie zu heiraten und so weiter, hätte es tun können. Aber Gott gefiel dieses nicht und er schlug sie mit Aussatz. Und ihr eigener Bruder schrie und sagte, willst du deine Schwester in den Zustand sterben lassen? Und Gott sagte Moses, vor ihn zu treten, und er ging hin und hat Fürbitte für Miriam geleistet und sie lebte nicht mehr lange danach. Nein, Bruder, was Gott tut, das ist vollkommen. Wir haben nichts damit zu tun, mit unseren Gedanken etwas dem hinzuzufügen. Lass es, wie es ist. Gott tat es, Gott sagt es, das bringt es in Ordnung. Wenn ich es erklären könnte, wäre ich gleich mit Gott. Ich kann es nicht erklären. Ich glaube es einfach. Das ist alles und das ist alles, was von mir verlangt wird. Da ist niemand, der darum gefragt wird, es zu erklären. Denn es ist über das Intellektuelle hinaus, höher als unsere Intelligenz. Es ist Gott, der es tut und deshalb kann es nicht erklärt werden. Es wird einfach durch Glauben angenommen und sagt, es ist mein persönlicher Besitz. Ich glaube es. Ich kann es nicht erklären, wie der Fels dort liegt. Gott hatte einen Felsen, der einen vollen Wasserspeicher hatte, wie ein kleiner Fels, vielleicht nicht größer als dieser Schreibtisch. Und als Moses den Felsen schlug, da kam genug Wasser aus hervor, um 2 Millionen Menschen Wasser zu geben. Und nicht nur das, aber sie hatten viel Vieh und Schafe. Die Dinge, die sie mit sich hatten, oh, wenn ich sehe, einige von diesen Künstlern, die Bilder davon gemalt haben, wie ein kleiner Tropfen aus einem Felsen herausfällt und ein Kind steht dort mit einer kleinen Schüssel in der Hand. Oh, so ist es nicht gekommen. Es kam in überreichlichen Wassergüssen, die hervorkamen. Es kam in überschwänglichen Brausen heraus. Es hat über 2 Millionen Menschen getränkt und ihre Kamele und all ihre Tiere. Dieser Fels war Christus Jesus. Eine schöne Parallele, Johannes 3, 16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, sollte nicht vergehen, sondern ewiges Leben haben. Oh, seht, was geschehen ist. Und der einzige Weg, wie sie das Wasser aus dem Felsen bekommen konnten, der Gerichtsstab musste den Fels treffen und Moses schlug den Felsen und das Gericht Gottes wurde auf den Felsen geschlagen und als es tat, gab es ein Wasser hervor. Die Menschen waren absolut, Gott ließ sie sterben, denn sie sind ihm ungläubig gewesen. Sie waren unehrenhaft, sie waren widerspenstig, Sie haben nicht verdient zu leben. Moses nannte sie Rebellen, widerspenstig gegen Gott. Sie verdienten zu sterben und alle von uns verdienen den Tod, denn wir sind Gott gegenüber widerspenstig. Korrekt. Seht, wir alle verdienen zu sterben, aber Gott ist so gnädig. Er hätte niemals an uns denken sollen, aber er ist so gnädig, bis er die Sünde eines jeden Einzelnen von uns nahm und hat es auf seinen eigenen geliebten Sohn Christus gelegt, damit wir nicht zugrunde gehen würden, sondern ewiges Leben haben. Oh, wie könnten wir von dem Felsen trinken und dann nicht richtig in unseren Herzen sein? Aber Bruder, Millionen heute Morgen tun dieses. Das stimmt genau. Sie vertrauen darauf, dass sie Baptisten, Methodisten oder Pfingstler sind. Sie vertrauen, weil sie ein komisches Gefühl hatten, weil sie in Zungen sprachen, weil sie priesen, weil sie tanzen, weil sie einen Heilungsgottesdienst hatten und Gott die Kranken heilte. Und sie vertrauen auf etwas wie dieses, weil sie eine Offenbarung hatten, die wahr ist, weil sie dieses oder jenes taten. Diese Dinge sind in Ordnung, ich spreche nicht dagegen, aber das hat nichts mit deiner Erlösung zu tun, nicht eine einzige Sache. Du könntest Öl aus deinen Händen hervorbringen, bis es gallonenmäßig käme, oder Blut auf dein Angesicht tun, das bedeutet immer noch nichts. Das stimmt. Paulus sagte, ich könnte mit Zungen von Menschen und Engeln sprechen und noch immer verloren sein. Auch wenn ich alle Weisheit und Erkenntnis hätte, wenn ich hier stehen könnte, die Bibel erklären und es zusammenbringen, das hat immer noch nichts damit zu tun. Bruder, sie alle tranken von demselben Felsen und dieser Fels war Christus. Das Gericht war auf Christus, damit du das Vorrecht hättest, zu kommen, zu trinken. Es ist Gottes Güte für dich, dass du kommen kannst, zu trinken. Es ist Gottes Güte, die dich essen lässt von dem Wort. Gottes Güte, die dir die Gelegenheit gab, getauft zu werden. Gottes Güte, die dich zu einem Mitbürger machte und dir Gesundheit gab und dich heute in der Gemeinde sitzen lässt an diesem Morgen. Es ist Gottes Güte, alles Gottes Güte. Aber was ist mit deiner Güte wiederum zurück zu Gott? Bist du bereit, dir alles ihm zu übergeben, jeden Gedanken, jede Handlung, alles ihm zu übergeben? Das ist, was Gott für dich getan hat. Was wirst du für ihn tun? Nun, lass noch ein paar weitere Verse lesen. Nun, schaut, und derselbe Fels war Christus. Aber nun die fünfte Vers. Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Er ließ zu, dass sie getauft wurden. Er ließ zu, dass sie das Wort aßen und es glaubten. Er ließ zu, dass sie geistlichen Segen bekamen. Er ließ sie aus dem geistlichen Felsen trinken, aber Gott tat dies durch seine Gnade, und doch war Gott, hatte Gott an ihnen kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergeschlagen. Nach all diesen Erfahrungen, nach all den großen Heilungsgottesdiensten, die wir sahen, all die großen Wunder, die geschehen sind, all die große Heilung, die wir hatten, all das Preisen und Loben Gottes, tranken von dem Felsen, all die guten Predigten, die wir genossen haben und doch niedergeschlagen werden. Alles vorbei, hinweg von mit euch, ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit, ich kenne euch nicht. Prüft euch, eine Erweckung kommt. Ich weiß, dies ist scharf, aber Bruder, jeder Vater, der seine Kinder nicht korrigiert, ist kein guter Vater. Das stimmt. Sie wurden überwunden. Nun, diese Dinge sind uns als Beispiel gesetzt. Paulus spricht dir, glaubt ihr dieses? Es war ein Beispiel, dass wir nicht gelüst uns gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet haben. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der ein Diskjockey ist, einer, der die Schallplatten drehen lässt und er spielt diesen alten, schmutzigen Rock'n'Roll und etwas geschieht und sie sind alle erschüttert, hat sie alle erschüttert. Und all diese schmutzigen Lieder, die Elvis Presley und diese Kerle spielen und dann sie rückt umdrehen und dann das Predigen des Evangeliums nachzuahmen. Denkt darüber nach. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann oder eine Frau, die draußen sitzen, eine Frau, die sich dort hinten in ihren Hof legt, in diesen alten, schmutzig aussehenden Kleidern, halb nur halb bekleidet, und dann zeigt sie sich dort vor den Männern, und dann kommt sie wiederum zurück und trinkt von demselben geistigen Felsen und preist und fährt einfach weiter fort. Das ist eine große Lehre unter den Pfingstlern von der Befreiung der Frauen. Sie tragen große, lange Ohrringe aller Arten von Bekleidung. Ein junger Mann saß vor meinem Haus vor ein paar Tagen in einem kleinen Lastwagen und er weinte, dass seine Frau Pfingstlerin spricht mit Zungen und gibt Weissagungen. Und er sagte, dass die gesamte Gemeinde Shorts trägt. Und sie geht auf die Straße zwischen 8 und 9 und hebt kleine Zigarettenstumpen auf, die andere weggeschmissen und rauchten. Und sie preist immer noch den Herrn und gibt Weissagungen. Und ich stand dort in einer Gemeinde, wo ein großer Mann Gottes, vor dem ich großen Respekt habe, und er stellte dieses bloß, und einer dieser Führer geht hervor, und er hat all dieses Blut, das läuft aus seinen Händen und diese Dinge, und ich werde heiser, denn von Ost nach West versuche ich, diese Sachen zu verdammen auf der Grundlage der Bibel, dass es nicht von Gott kommt. Und wenn irgendwie ein Blut hervorkommen würde, von Christus, dann müsste es körperliches Blut sein, dann wäre sein körperlicher Leib hier, dann wäre das zweite Kommen vorbei. Jesus sagte, glaube es nicht, wenn sie zu dir sagen, seht, er ist in der Wüste, oder seht, glaube es nicht, wenn sie sagen, er ist hier, glaube dieses nicht. Denn viele falsche Christusse werden aufstehen, falsche Propheten. Sie werden Zeichen und Wunder zeigen, so dass sie die Auserwählten verführen wollen. Und ich habe geschrien von Osten auf Westen und schlussendlich an der Westküste, wo der alte Dr. Kanada, der einer meiner Busenfreunde ist, er stand auf und ein anderer Mann, der dort der Manager war, eines gewissen Mannes, der dies begann, von einem dieser Bewegungen, er kam dort her und wollte eine große Sache geben von Öl und heiligem Blut, und Blut wird heute gezeigt werden, und sie haben dann, und der Platz, der Ort war völlig ausgefüllt. Und er zeigte dann, wie dort unter seinem Gürtel hatte er zwei Nadeln, die hervorkamen, und jeder kann sich in den Finger stechen, und es würde nicht bluten, es sei denn, ihr würdet es quetschen oder melken. Und wenn ihr nur ein kleines Loch da drin macht, dann wird es nicht es tun, denn die Venen sind zu weit davon entfernt. Und als er es tat, er zeigte, wie er es getan hat und wie er das Öl dort hinten hatte, er seine Hände darauf legte, dann kam er hervor und er sagte, seht ihr meine Hände, völlig normal. Dann sagt er, Preis sei Gott, Halleluja. Und dann hat er seine Hände so gequetscht in dieser Art und zeigte, wie das Blut sie aus seinen Fingern hervorquetschte. Und während jedermann pries, hat er dann es auf seinem Haupt abgewischt und da war ein Kreuz. Und er war dieser Mann, der genau mit dem Mann war, als er dieses tat. Und dann wurde er dort bloßgestellt vor dieser Menge. Und aus seinen Taschen nahm er das Ölzeugs heraus. Einer hat ein Herz auf die Wand gemalt, sagt, diese Wand atmet das Blut Jesu. Das ist das Herz Jesu. So, und ein alter Texaner kam herein, der hatte keine Angst. Sie sagten, wenn irgendjemand das berühren würde, der würde sterben. Und sie hatten es abgesperrt. Und sie haben Bilder davon genommen und alles an dieser, dass diese Wand geblutet hat und dass sie das Blut aus dem Herzen heraus atmet. Und dieser Mann kommt hin und schleicht sich in die Gemeinde, er und seine Frau. Und sie haben die Farbe von der Wand abgewaschen und haben sich dann hinten hingesetzt und gewartet, bis die anderen hineinkamen. Und der Pastor sagte, wisst ihr, Jesus ist hier gewesen und hat dieses weggenommen. Er sagte, Jesus hatte nichts damit zu tun, ich habe es getan, das stimmt. Ich habe es selbst getan, das stimmt, was geschah? Es ist, weil die Menschen nicht gegründet sind auf dem Wort des lebendigen Gottes. Sagt die Bibel nicht, sie werden von Ost nach West gehen, Norden nach Süden, dass eine Hungersnot sein wird, nicht nach Brot oder Wasser, sondern nach dem Hören des Wortes Gottes. Was für ein Tag ist es, in dem wir leben? Die großen konfessionellen Gemeinden verbinden sich zusammen. Es ist dahin gekommen, dass du diesem Bund der Gemeinden angehören musst, bevor du überhaupt über Radio sprechen kannst. Du bist vielleicht weg vom Radio, Junge, aber mach dir keine Sorgen darüber und der Rest von ihnen auch und all die Fernsehprogramme. Du musst diesem Kirchenbund angehören, bevor du es tun kannst. Und wenn du das tust, dann formst du nichts anderes in der Welt außer dem Mahlzeichen des Tieres aus der Bibel. Da habt ihr es. Seht, wie sich alles vereinigt hat. Oh, dank sei Gott, da ist ein wahrer, lebendiger Gott. Da ist ein treuer Gott. Da ist wahrlich ein wahres Wort. Da ist wahrlich eine wahre Heilung. Da sind wahrlich all diese Dinge. Aber, Brüder, gründe deinen Glauben nicht auf irgendein Gefühl, auf eine Gemeindeordnung, auf dem Abendmahl einnehmen. Von dem geistigen Felsen essen. Du sagst, oh Bruder, ich weiß dieses und ich habe Gott geschmeckt, das mag genau wahr sein, aber in was für einen Platz ist es hineingefallen? Das ist die nächste Sache. In was für ein Gefäß kam es hinein? Gerechte und Ungerechte, nun hört genau zu. Dies waren Beispiele. Dies war uns zum Vorbild geschehen, dass wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet haben. Was war ihre Lust? Nun hört zu, ich werde ein bisschen weiterkommen, entschuldigt mich. Nun werdet auch nicht abgöttische oder Götzendiener. Du sagst, ich danke Gott, dass ich kein Abgöttischer bin. oder Götzendiener, einen Moment, lass es uns durch das Wort untersuchen. Du sagst, ich würde keinen Götzen anbeten. Das bedeutet nicht, dass du einen Götzen anbetest. Es bedeutet nur, dass du müßig bist, dass du nichts tust. Geh zur Gemeinde. Ja, das ist in Ordnung. Gehst wieder nach Hause, weißt nichts darüber. Bruder, ein wahrer, wiedergeborener Mann oder Frau kann nicht stillehalten. Da ist etwas in ihnen. Sie müssen Zeugnis ablegen. Sie müssen etwas tun. Sie sind verpflichtet, etwas zu tun. Sie können nicht Ruhe halten. Seid auch keine Abgöttischen, wie diese waren, wie es geschrieben steht. Die Menschen setzten sich, aßen und tranken, standen auf, um zu spielen. Worüber spricht Paulus hier? Beispiele. Sie waren getauft in die Gemeinde. Sie hatten absolut die richtige Taufe. Einmal ist dreimal vorwärts, rückwärts im Namen Vater, Sohn, Heiliger Geist, Jesus, was immer es war. Sie hatten die korrekte Taufe. Sie waren richtig getauft. Wir streiten mal über diese kleinen Dinge dieser Art. Was nutzt es denn? Wir gehen vom Hauptprinzip weg. Unsere Gemeinden haben sich über die Taufe getrennt, auf alle Fälle. Dann sagt ihr, oh Halleluja, sie haben nicht dieselben geistlichen Segnungen, die wir haben. Sie sind einfach nur alt, kalt und formell. Preis sei dem Herrn, ich habe das richtige Manna Gottes gegessen. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Das ist genau die Wahrheit. Aber welchen Unterschied macht das? Bruder, der Heilige Geist fällt wirklich in unserer Gemeinde. Das ist gut, aber was für einen Unterschied macht es dir, wenn du nicht die rechte Art von Gefäß ist, in das es hineingefallen ist? Denk daran, du sagst, oh, ich bin aufrichtig, das waren sie auch. Sie haben ihre Häuser verlassen, gingen hervor und haben auch ihren Hals ausgestreckt und sich dem Tode hingegeben. Sie taten viel mehr, als was wir tun müssen. Das hat aber nichts damit zu tun. Denkt, die Bibel sagt, vergeblich betet ihr mich an. Vergeblich beten sie mich an. Es ist absolut die wahre Anbetung, aber vergeblich. Wo fing es an? Im Garten Eden mit Kain. Er hat Gott genauso angebetet, wie Abel es tat, aber vergeblich hat ihn angebetet. Jawohl, da ist ein Weg, der dem Menschen richtig erscheint. Ich habe Buße getan. Warum bin ich noch nicht in Ordnung? Ich habe Buße getan. Ich glaube, ich bin so gut wie jeder andere. Ich gehe zur Gemeinde, bin getauft worden. Ich habe die Segen Gottes. Ich liebe eine gute Predigt. Ich liebe das Wort Gottes. Ich mag es zu lesen. Und ich bekomme auch geistliche Segnungen. Und Halleluja, ich kann weissagen. Ich kann mit Zungen sprechen. Ich habe all diese Dinge gesagt. Und du willst sagen, es ist vergeblich. Ich sage nicht, dass es vergeblich ist, aber es ist möglich, dass es vergeblich sein kann. Das stimmt. Es hängt davon ab, was du bist. Das stimmt. Es ist, was du empfängst, worein du es empfängst, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn es nicht wirklich etwas in dir ist, dann ist es vergeblich. All die Segnungen, die ich habe, eine mehr noch. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen an einem Tag 23.000. Das ist geistlicher Ehebruch. Wenn wir Zeit hätten, geistlicher Ehebruch oder geistige Hurerei, lasst uns auch Christum nicht versuchen, wie etliche jene ihn versuchten. Und wurden von den Schlangen umgebracht, murrt auch nicht, gleich wie jener etliche murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Murren, Gelüsten, die Welt vermischen mit deiner Religion. Gott liebt Reinheit, wahrhaftige Reinheit. Heute Morgen sprach ich, ich dachte, was wäre lieblicher in dem Leben eines Mannes? Was könnte lieblicher sein, wenn er müde und geplagt nach Hause kommt, mit seinem kleinen Essgeschirr in der Hand, hat den ganzen Tag gearbeitet oder gepflügt, was immer es sein mag, und er kommt hinein und hat ein liebliches Frau, die ihm dort an der Tür erwartet. Und die sich einen Moment auf seinen Schoß setzt und ihn ein bisschen streichelt, auf die Wange küsst und ihre Arme um ihn legt und sagt, Liebling, ich weiß, du bist müde, du hast so schwer gearbeitet. Und die ihm einen Trost gibt und er weiß, dass dieser Arm, der um ihn ist, absolut sein ist. Es ist sein. Es ist niemals um einen anderen Mann oder anderen Wunsch. Der Wangenkuss auf seiner Wange kommt von einem wahren, echten, heiligen Herzen, das ihn liebt und ihn allein. Oh, wie fühlst du? Und dann streckst du deine Brust hervor und sagst, oh, ich bin gar nicht so müde. Seht ihr? Das ist es, es tut etwas für dich. Ich möchte euch etwas sagen, aber was ist, wenn der Kuss auf die Wange geht und er hat keinem Vertrauen? Es mag einen anderen Mann geküsst haben, Wange eines anderen Mannes geküsst haben. Was ist, wenn die Arme um ihn jeden anderen umarmt haben und immer noch den Wunsch haben, das Gleiche zu tun? Oh, dann würde es nicht viel bedeuten. Da ist nicht viel anderes da. Warum? Nun, am Anfang waren sie eins. Gott, als er den Menschen schuf, machte er ihn als zweifache Person, beides Mann und Frau. Und er hat ihn im Fleisch getrennt und hat ihn hier auf Erden gestellt. Und der weibliche Teil war immer noch im Geist. Schaut, Freunde, Gott war so vorsichtig. Oh, lasst dieses euch nicht verlassen. Gott war so vorsichtig, oh, dass dieses euch niemals verlässt. Gott nahm sich niemals eine Handvoll Staub und schuf Eva. Sie wäre sonst eine andere Kreatur oder Schöpfung gewesen, aber sie ist keine andere Schöpfung, sie ist ein Nebenprodukt. Und Gott geht hinüber in das Herz des Adams, nimmt eine Rippe aus von unter seinem Herzen und nimmt die Rippe und schafft seine Frau. Und dieser eigentliche Teil des Geistes Adams war in dem Weib und diese beiden, oder in der Frau und diese beiden waren eins. Seele, Körper, Geist, sie sind eins. Hier ist die vollkommene Einheit, eine wahre Frau und ein wahrer Mann, eine wahre Frau. Sie sind eins zusammen. Was für ein Typ ist es? Christus. Aus seinem Busen, nicht als Nebenprodukt, nicht Methodist, Baptist oder Pfingstler, das sie ausgebrütet haben, nein, sondern aus seinem eigenen Herzen nahm er einen Liebling, der war so rein und treu, wie er nur sein konnte, so treu wie eine Lilie. Seht dort, Salomo spricht, komm, meine Geliebte, lasst uns wandeln mit den Granatäpfeln. Lasst uns die Fülle unserer Liebe nehmen. Und wenn ein wahrer Gläubiger seine Arme öffnet mit einem reinen Herzen und Christus hält, diese Zuneigung des Liebhabers Christo geht hinein in den Busen seines Weibes, so wie es tut mit einem Ehemann und einer wahrhaften Frau, Ehefrau. Was für eine Person sollten wir sein? Spielen wir die Hure mit Christo? Verlassen wir uns auf irgendetwas Kleines und laufen der Welt nach? Und die Dinge dieser Welt sind weltlich gesinnt und haben nicht die wahre Liebe und Zuneigung, die wir haben sollten. Könntet ihr euch vorstellen, eure Frau, Bruder, kommt und setzt sich auf deinem Schoß mit ihren kleinen Rüschen und ihr kleiner Unterrock und die spitzen Dinge und ihr Haar ist völlig aufgemacht und alles anderen dieser Art und dann legt sie ihre Arme um dich und sagt, oh John, ich liebe nur dich, ich liebe dich und du wüsstest sofort, irgendetwas ist hier verkehrt und du hast kein Vertrauen mehr in sie.
You have the confidence in her.
egal no matter wie schön sie aussieht, wie well sie sich aufgeordnet hat, du hast nicht mehr dieses vollkommene Vertrauen in sie. Etwas ist verkehrt. Es stellt nicht mehr das Verlangen zufrieden, das ein Mann haben soll für seine Frau. Und dann denk über dich selber nach, wie du mit der Welt herumspielst und mit der Welt herummachst. Und dann kniest du dich hin und sagst, oh Jesus, ich liebe dich. Es ist ein brennender Judas Heuchlerkuss.
Oh, you might have the wedding ring on.
Das stimmt.
Right, but you're not a wife.
Denkt an diese Dinge, die Erweckung zieht auf. Ihr mögt den Ehering anhaben, das stimmt. Aber du bist keine Ehefrau. Du magst eine Frau sein, die Dame des Hauses. Aber du bist keine Frau, wenn du Ehefrau, wenn du so handelst. Und du bist kein wahrer Christ. Du bist kein wahrer, echter Christenprodukt für Christus, wenn du ihn nicht liebst und mit allem, was in dir ist, egal wie schön du aussiehst oder nicht, du liebst ihn und du drückst es aus. Das ist, wenn ihr beide eins werdet. Das ist, wenn Christus seine Gemeinde, nicht Konfession, nicht durch Taufe, nicht durch Sensation, aber durch nichts anderes als wahrhafte Liebe. Du wurdest gebracht aus dem Busen Gottes, als er dort verwundet wurde, hat er dich erkauft und deine Liebe, deine Treue und deine Loyalität beweist, wer du bist. Seht, was ich meine, ob ihr euch völlig aufgestylt habt, was immer ihr seid. Es macht, würde mir nicht ausmachen, wenn meine Frau sich niemals das Haar kämmen würde, wenn sie keine schöne Kleidung tragen würde. Da würde es keinen Tag geben, wo sie nicht mein Schatz wäre. Und ich schätze sie aufgrund ihrer Treue und ihrer Tugend. Denn was sie ist, ist, was sie ist. Und christliche Männer und Frauen, das sind wir im Angesicht Gottes. Nicht, weil wir zu der besten Kirche gehen, uns best kleiden oder in die Nachbarschaft kommen, dies tun, darauf fahren, das tun. Das hat nichts damit zu tun. Es ist die Tugend unserer Treue und unserer Liebe für Christi. Und das ist die Geburt. Das ist die Sache, die kommt. Und ob ich spreche mit Zungen von Menschen, Engeln, bin ich nichts. Auch wenn ich die Armen speise, meine Güter gebe, ob ich dies oder das tue oder jenes tue, ich bin nichts. Was sorgt sich Christus über alles, was wir tun können, wie das tun kannst, wenn diese wahre, echte Liebe und Treue nicht da ist? Denk darüber nach. Dies ist die Sonntagsschule. Denkt daran, eine Lektion für euch. In eurem Herzen, seid in eurem Herzen. Lasst Christus den ersten Platz haben, wie die wahre Frau es haben würde für ihren Ehemann. Keine anderen Arme könnten sie nur berühren. Kein anderer Kuss, egal wie verlockend es aussieht. Sie würde den Kopf nicht wenden. Sie hat eine Liebe und das für ihren Ehemann, egal wie gut der Mann aussehen mag, wie er poliert ist und wie sein Haar gegelt ist und er mag sich korrekt halten. Nein, nicht eine Sache. Sie liebt ihren Ehemann und ihn alleine liebt sie. Sie hat all ihre Tugenden, all ihre Küsse verwirkt, all ihr Lieben und alles ist für ihren Ehemann und für ihn allein. Seht, was ich meine. Und ihr gebt alles der Welt hin, egal wie gut es aussieht, wie schön es aussieht, wie faszinierend es ist. Eure Tugend ist es, die gezählt wird. Und ihr sagt nicht, oh Halleluja, ich habe dieses, weil ich das tat. Halleluja. Und dann habt ihr genug Wut, um wie eine Kreissäge zu kämpfen. Lass mich dir sagen, Bruder, es braucht Tugend, die Christus respektiert. Auch wenn ich mit Zungen von Menschen, Engeln spreche, auch wenn ich Blut aus den Händen, beiden Händen vorbringe, ob ich preise und tanze im Geist, ob ich das Wort Gottes esse, liebe, auch wenn ich vom selben geistigen Felsen trinke wie der Rest, auch wenn ich in die Hände klatsche, so laut wie der Rest, auch wenn ich weinen, Krokodilstränen weinen könnte, auch wenn ich das alles tun könnte, aber wenn dieses echte, wahrhafte, christliche Tugend nicht hier drin ist, für Christus, dann wirst du wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Paulus warnt diese Gemeinde davor, die Korinther, die alle durcheinander waren mit dem Fanatismus. Ich warne euch, Freunde, denkt daran, ich muss für euch verantworten am Tage des Gerichts, dass euer Blut nicht an mir hängt. Egal wie treu ihr in allem anderen seid, seid treu Christus. Denkt daran, während wir beten, gesegneter himmlischer Vater, in diesem gegenwärtigen Zustand kommen wir und bekennen all unsere Fehler. O, sei du uns gnädig, treuer Gott, gnädiger Gott, o, und wir beten, dass du in unser Herz hineinschaust, in dieser Stunde, während wir warten, mit Häuptern gebeugt zum Staub. Schau in die Herzen der alten Männer, in die Herzen der älteren Frauen, in die Herzen der Mittelalter, den Jungen und den Kindern, und mögen wir uns selber untersuchen. Wir kommen zu der heiligen Woche, wo wir Karfreitag und Ostern feiern, die Auferstehung. Auch dieses Jahr mögen wir treu gewesen sein der Gemeinde. Vielleicht haben wir das Abendmahl eingenommen, gepriesen, viele Dinge getan. Aber, o Gott, schau tief in mein Herz hinein. Ich spreche für mich selber. Schau in mein Herz, in das Herz dieser Menschen heute Morgen und untersuche uns, Herr. Und wenn dort etwas den Platz Christo eingenommen hat, o Gott, nimm es heraus. All die Faulheit, all die Unzulänglichkeit, was immer es ist, ich weiß es nicht, aber Gott, nimm es von uns. Oh, wir wollen nicht überwunden werden hier in der Zeit des Kampfes, überwunden durch Gott und sein Feind werden. Oh Gott, schau in unser Herzen. Untersuche uns durch deinen Heiligen Geist und lass uns sehen heute Morgen, wenn was Böses in uns ist, und wenn es ist, nimm es hinweg. Wir legen es jetzt auf den Altar und gehen hinweg und lassen es dort. Wenn es Faulheit ist, Wut, Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, was immer es sein mag, wenn es Hass ist, wenn es Streit ist, wenn es Zank ist, was Boshaftigkeit, was immer es sein mag, oh Gott, nimm es heute von uns.
Take it from us today. And this coming revival,
und hier in der kommenden Erweckung
so charm,
mögen wir
Lord,
so voll sein von
many will come in and be saved
deiner Anmut, dass viele hineinkommen und gerettet werden. Hier diese kleine Gemeinschaft, wo wir so lang versucht haben, die erste Erweckung in 10 Jahren. Ich bete, dass du uns diesen wahren Geist in unser Herz gibst und mögest dort für die Ewigkeit verankert sein. Gewähre es, Herr, dass wir uns selbst untersuchen, wir Verheirateten, wie wir unsere Frauen behandeln, wie treu wir sind, wie treu unsere Frauen zu uns sind. Und mögen wir es in unseren Herzen haben heute Morgen, dass so etwas geschehen soll in unseren Heimen. Und mögen wir dann unsere Zuneigung auf dich richten und sagen, oh Gott, sei uns gnädig. Wenn die Frau nur einmal im Monat vorbeikommt und den Arm auf dich legt und sagt, Liebling, ich liebe dich. Oh, wie es wäre, sie würde mich vernachlässigen, wie es so verkehrt erscheinen würde. Oh Gott, wenn wir vielleicht ein oder zweimal im Monat zur Gemeinde gehen, ein kleines Gebet anbieten, du möchtest unsere Liebe, unsere Gemeinschaft zu aller Zeiten und unsere Gedanken, Absichten unseres Herzens, dass sie auf dich gerichtet bleiben. Gewähre es, Herr. Oh, halte unsere Herzen bestimmt auf dich, und die Dinge der Welt werden uns so blind und gleichgültig. Gewähre es, Herr. Hör uns jetzt und segne uns für den Rest der Versammlung. Dies bitten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Nun, der Herr segne euch sehr gut. Es tut mir leid, dass ihr ein paar extra Minuten genommen habt nach der Sonntagsschule. Ich bete, dass Gott euch segnen wird. Ich sagte diese Dinge nicht. Es kam von Gottes Wort. Sie sind uns Beispiele. Sie sind Beispiele. Und nun, mein Freund, wie würdest du fühlen, wenn du wüsstest, dass die Frau, die dich küsst, eine Betrügerin wäre? Denk darüber nach. Untersuche es ein bisschen. Was würdest du denken? Nun, wenn du zu Gott kommst als Betrüger, tue dieses nicht. Lass uns wahrhaftig sein. Du brauchst keine Empfindung nehmen. Du brauchst doch nichts anderes nehmen, wenn dort der ganze Himmel voll ist, voll der echten, wahren Liebe Gottes heute. Warum einen Ersatz nehmen, wenn wir das Echte bekommen können? Möge der Herr euch segnen, während ich die Versammlung, den Pastor übergebe. gebe. Vergesst die Woche nicht. Eine kleine Erweckung für die Gemeinschaft hier, für die Städte drumherum. Und ihr geht ans Telefon, ruft jemand an, sagt ihnen zu kommen. Wir werden Altarrufe haben und erwarten eine gute Zeit in dem Herrn. Der Herr segne euch, bis ich euch sehe am nächsten Mittwochabend.